Das ist myfish.org aus Freude an Aquaristik. Mein Name ist Lukas Müller und ich bin hier gerade live auf der Interzoo und ich habe hier neben mir den Stefan Hetz sitzen und aber auch die Mona. Und der Stefan, der hat ganz viele Fragen an die Mona und deswegen übergebe ich heute mal das Mikrofon an den Stefan.
Ja, danke Lukas, dass du mir zutraust, dass ich die Fragen richtig stellen kann. Ja, neben mir sitzt Mona, die ich schon längere Zeit kenne, allerdings nicht persönlich, aber was ich immer weiß von ihr, dass es so über Research geht, wo man so miteinander verbunden ist, dass sie Chinosaurus hat. Chinosaurus crocodilurus, oder? Ja? Gut, dann erzähl mir doch mal, was das für Tiere sind.
Ja, die Krokodilschwanzechse, das ist eine ganz spannende Art. Es handelt sich hier um ein sogenanntes lebendes Fossil. Das heißt, die Vorfahren, die gab es schon seit der Kreidezeit und hat bis heute überlebt. Und heute ist das eine Art, die aber akut vom Aussterben bedroht ist. Also wie der Name schon sagt, sieht es ein bisschen aus wie ein kleines Krokodil, lebt semi-aquatisch und kommt nur noch in fragmentierten Regionen in Südchina und Nordvietnam vor.
Was ist das Besondere bei diesen Tieren? Also ich habe mal welche im Kölner Zoo gesehen, da gab es eine Führung von Herrn Ziegler hinter die Kulissen und da saßen die da drin und ich fand die einfach faszinierend. Ich habe da auch mal ein Bild gemacht und dann habe ich mich daran erinnert, dass ein ehemaliger Kommilitone von mir aus meiner Studienzeit die auch mal hatte und auch gezüchtet hatte. Und dann habe ich lange nichts von denen gehört und dann bin ich wieder da drauf gekommen und dann habe ich auch das Zufall gelesen, dass du auch ein paar Publikationen gemacht hast über die Tiere. Aber erzähl uns doch einmal erstmal so ein bisschen was zur Art. Also Bilder kann ich ja liefern, Lukas, ein oder zwei Stück, damit man auch sich vorstellen kann, wie die Tiere aussehen. Aber erzähl uns mal ein bisschen was.
Ja, also das Spannende bei den Krokodilschwanzechsen ist, dass sie ovovivipar sind, das heißt eilebend gebärend und bringen praktisch dann lebende Nachkommen zur Welt. Und wie eben schon gesagt, die kommen entlang von Bächen vor, also die sind semi-aquatisch und man findet die deswegen ist ganz gut entlang von Bergbächen im tropischen Regenwald. Die lassen sich dann bei Gefahr gerne mal ins Wasser plumpsen. Die sitzen dann meistens so auf Ästen über dem Wasserspiegel und ernähren sich von allem, was halt dort so kreucht und fleucht.
Das ist auch ungefähr so der Eindruck, den ich hatte bei diesen Tieren. Die waren ja einfach so waagerecht auf einem Ast gelegen, direkt über dem Wasser, so vielleicht 20 Zentimeter drüber. Und ich bin, glaube ich, 1,5 Stunden später nochmal vorbeigekommen, da lagen die immer noch. Und das ist, glaube ich, auch eine ganz spannende Geschichte. Sind die auch in der Natur so standardtreu? Also haben die so einen kleinen Home Range, wie das immer so schön heißt? Man sagt ja immer so großes Terrarium und so weiter. Also, das heißt jetzt nicht, dass die Tiere in ein Terrarium sollen, das gerade nur mal so breit ist wie deren Körperlänge. Aber vielleicht kannst du da mal was über einen Home Range erzählen in der Natur. Das fand ich nämlich insgesamt relativ spannend.
Ja, sehr gerne. Also tatsächlich habe ich im Rahmen meiner Doktorarbeit in Vietnam unter anderem auch die Population dort vor Ort erforscht. Übrigens bei Thomas Ziegler, dem du eben gesprochen hast, meinem Doktorvater. Genau. Und war dann so, dass wir im Prinzip jedes Tier markiert haben mit einem Transponder. Und so eben auch bestimmen konnten über die Jahre, also über einen Rahmen von 4 Jahren, wie weit sich die Tiere dann, die einzelnen Individuen, bewegen. Und wir haben tatsächlich auch dann die Äste markiert, auf denen die Tiere sitzen. Und wie du auch schon beobachtet hast, haben dieselben Tiere im Prinzip immer auf denselben Zentimetern sogar gesessen. Und es war dann tatsächlich so, dass gerade die adulten Tiere sehr standorttreu waren und wir die auch Jahre später im Prinzip auf denselben Bäumen wiedergefunden haben.
Jetzt frage ich mich, wenn die Tiere den ganzen Tag da auf dem Baum sitzen, ist es ja eine sicher entspannte bzw. energiesparende Lösung oder Lebensweise, aber wovon ernähren die sich? In der Natur und natürlich auch im Terrarium. Erzähl doch mal.
Also wir haben in der Natur Magenanalysen durchgeführt, sogenanntes Stomach Flushing, und konnten da feststellen, dass sie sich hauptsächlich von Würmern und Larven ernähren, aber haben auch sowas wie Termiten gefunden. Also die sind jetzt nicht ganz spezifisch. Aus der Terraristik ist bekannt, dass sie auch an Fische gehen würden, manchmal auch kleine Mäusebabys, aber in der Regel am liebsten Würmer, Regenwürmer, Tauwürmer, Heimchen, das Übliche.
Okay, da sind wir eigentlich schon ein bisschen so bei der Haltung im Terrarium. Ich weiß auch, dass die Tiere geschützt sind. Das heißt also, bevor man da anfängt mit solchen Tieren irgendwie, soll man sich da erstmal vielleicht auch mal über den Schutzstatus informieren. Das ist ja immer ganz praktisch. Und die sind auf einem Anhang des Washingtoner Artenschutzabkommens. Ich weiß nicht mehr genau, ob auf 1 oder auf 2. Kannst du uns einfach erzählen und kannst vielleicht auch mal erzählen, was das bedeutet?
Ja, sehr gerne. Also der Krokodilschwanz-Echse ist tatsächlich auf Anhang 1 des Washingtoner Artenschutzübereinkommen gelistet. Das ist ein internationales Handelsabkommen, was den Handel mit bedrohten Tier- und Pflanzenarten regelt. Und Anhang 1 bedeutet die höchste Schutzstufe. Und tatsächlich war ich auch nicht ganz unschuldig an diesem Schutzstatus. Ich habe damals im Rahmen meiner Doktorarbeit auch zeigen können, dass die Art tatsächlich extrem durch den Handel bedroht ist. Also die wird im Ursprungsland abgefangen und die Populationen gehen ganz stark zurück. Und auf der Basis konnten wir dann einen Antrag schreiben, um die Art von Anhang 2 auf Anhang 1 hochzulisten.
Also auf Anhang 2 war sie vorher schon. Ah ja, das war also schon vermutet worden, dass sie da durch Handel gefährdet ist.
Genau, und leider hat das aber nicht ausgereicht. Also die Felduntersuchungen haben gezeigt, dass es vielleicht noch schätzungsweise 150 Tiere in freier Natur in Vietnam gibt. Und tatsächlich konnten wir genetisch auch zeigen, dass die vietnamesische Form eine eigene Unterart ist. Und 150 Tiere, da kann man sich vorstellen, da zählt jedes Individuum, das da weggefangen wird. Und da ist es halt wirklich wichtig, dass die Art unter Schutz gestellt wird und dass der Handel reguliert wird. Und das bedeutet jetzt, dass alle im Handel befindlichen Exemplare müssen individuell gekennzeichnet werden und können nur mit entsprechenden Genehmigungen und auch Nachweisen, dass sie gezüchtet worden sind, da noch gehandelt werden.
Ja, Kennzeichnung ist ja schon mal ein ganz wichtiger Punkt. Wie kennzeichne ich solche Tiere? Die sind ja relativ groß, wenn ich mich richtig erinnere. Also so 30 Zentimeter oder sowas. Da gibt es ja, wenn ich mich auch richtig erinnere, so gewisse Mindestgrößen, die man braucht, ab wann man einen Transponder setzen darf. Oder gut, bei Vögeln ist es immer so mit den geschlossenen Ringen auch eine Möglichkeit, so die sogenannten Artenschutzkennzeichenringe da zu verwenden. Aber wie macht man das bei so einer Krokodilschwanzechse?
Also es ist ganz richtig, wir haben in Deutschland, wird über die Bundesartenschutzverordnung werden Gewichtsgrenzen festgelegt für den Einsatz von Transpondern. Bei Reptilien sind das 200 Gramm, bei Schildkröten 500. Und so eine adulte Krokodilschwanzechse, die erreicht kaum 200 Gramm. Also die ist tatsächlich zu leicht für einen Transponder, obwohl das geht. Die letzte Novellierung war 2005. Mittlerweile sind die Transponder wesentlich kleiner und technisch würde das funktionieren. Aber es ist eben nicht erlaubt. Und deswegen haben wir uns die Farbmuster genauer angeschaut und haben festgestellt, dass die tatsächlich individuell verschieden sind, wie eine Art Fußabdruck Fingerabdruck. Und sich auch, wenn sie einmal ausgebildet sind, im Laufe der Jahre nicht mehr verändern. Also von der Jungtierfärbung zur Adultfärbung, da hat man noch relativ viel Veränderung, aber gerade im Adultalter nicht mehr. Vor allen Dingen, was die schwarze Musterung an der Nacken- und Kehlregion angeht. Also die eignet sich zur individuellen Identifizierung. Deswegen haben wir auch Empfehlungen veröffentlicht, die eben vorschlagen, wie eine sogenannte Fotodokumentation dann erfolgen kann, die dann als individuelle Kennzeichnung dient.
Gab es das nicht mal auch bei anderen Tieren mit individuellen Zeichnungsmustern oder war das auch mal eine Diskussion bei Baumsteigerfröschen, da das weil die sind ja auch sehr klein, da individuelle Muster oder sowas aufzuzeichnen, aber das ist ja nicht nötig, ne? Weil die auch Anhang 2 sind.
Aktuell sind sie auf Anhang 2, aber tatsächlich ist es für viele Arten in der Diskussion auch, ob sich die Farbmusterung eignet. Man hat das zum Beispiel auch bei Feuersalamandern schon mal ausprobiert oder auch bei anderen kleinbleibenden Arten wie Lygodactylus williamsi, der himmelblaue Zwergtaggecko. oder auch bei Kinemaspis psychedelica für den psychedelischen Felsengecko, da haben wir das auch gezeigt, dass sich diese Farbmusterung eignet. Und es wäre natürlich da auch wünschenswert, wenn man da vielleicht zukünftig mit KI da auch besser dran arbeiten kann.
Ja, naja, jetzt kommen wir langsam mal zu dem Punkt zurück am Anfang. Du hältst ja in einem Terrarium. Und wie sieht denn so ein Terrarium aus für die? Oder wie sieht das optimale Terrarium aus? Also das Terrarium, was ich gesehen habe, das war im Kölner Zoo hinter den Kulissen. Das war, sagen wir mal so, pragmatischer eingerichtet, wie ich das immer so kenne. Also es ist nicht jetzt überladen oder sowas oder gescaped oder so, wie man sich so denken würde. Also wie macht man sowas? Ein Wasserteil und eine Wasserschale rein und einen waagerechten Ast, also so eine Sitzstange von einem Papagei drüber oder was? Das wäre schon ein bisschen wenig. Erzähl mal.
Ja, also da die Art ja semi-aquatisch ist und auf Fließgewässer angewiesen ist, eignet sich da auf jeden Fall ein Paludarium. Das ist so eine Kombination zwischen Aquarium und Terrarium. Also es braucht auf jeden Fall einen großen Wasserteil, wo die Echse auch schwimmen kann und tauchen kann. Die nutzt den Wasserbereich tatsächlich sehr viel. Und dann, wie du auch schon gesagt hast, am besten über dem Wasserbereich Äste, auf denen die Echse dann auch gerne sitzt und auch schläft, und Versteckmöglichkeiten. Also ein Landteil wäre auch gut, die Echsen graben auch, gerade in der Winterruhe, je nachdem, sind die einfach mal ein bisschen länger weg und graben sich ein. Genau, und ansonsten dicht bepflanzt, halt wie im natürlichen Lebensraum. Die kommen halt im Dschungel vor, dichte Vegetation und am besten ein Wasserfall. Also die kommen auch im Freiland immer also über so Poolbereichen hinter kleinen Wasserfällen vor. Und das kann man dann im Terrarium ja entsprechend nachahmen mit einem natürlichen Wasserlauf.
Leben die dann in diesem Wasserlauf da in der Spritzzone, also wo noch wirklich Wassertropfen hinkommen, oder nutzen sie es auch, dass es da meistens ein bisschen kühler ist? Wie ist denn überhaupt das Klima? Du hast ja gerade gesagt, die machen die Winterruhe. Wenn ich mich richtig erinnere, hast du gesagt, Nordvietnam würden die vorkommen. Weiß ich jetzt nicht, auf welchem Breitengrad es ist und wie stark da die Tageslänge im Sommer und im Winter irgendwie ist. Könnte ich schnell mal ausrechnen. Ich habe da so eine Excel-Tabelle dafür. Aber wie kühl wird es dort?
Also es wird tatsächlich in Nordvietnam recht kalt. Also 0 Grad können es werden. Ich war selber einmal da, auch im Winter, um zu gucken, ob die Tiere aktiv sind. Wir haben keine gefunden. Wir haben leider auch nicht finden können, wo die Tiere überwintern. Aber wir gehen davon aus, dass sie sich eingraben. Also man weiß aus von Beobachtungen aus China, dass da die Tiere tatsächlich im Winter Höhlen aufsuchen. Und wir vermuten, dass das dann in Vietnam ähnlich ist. Und genau, also es gibt eine Nachzuchtstation, die Melinnenstation für Biodiversität, die wird vom Kölner Zoo auch sehr stark unterstützt und damit aufgebaut. Dort werden auch Krokodilschwanzechsen gehalten, und da haben wir im Winter zum Beispiel beobachten können, dass die Tiere an den Tagen, wo es dann doch ein bisschen wärmer geht, dann auch die Winterruhe unterbrechen und dann nochmal aktiv sind. Also die genau, richten sich dann immer so ein bisschen nach Sonne und Temperatur.
Jetzt habe ich noch zwei Fragen. Also zum einen einmal, du hattest ja vorhin erzählt, dass ihr die Tiere wiederholt gefunden habt, also auch über Jahre. Wie alt wären sie? Das wäre die eine Frage. Und die andere, kann man die im Aquarium nachzüchten? Oder im Terrarium nachzüchten? Oder im Aquaterrarium, im Paludarium nachzüchten?
Ja, tatsächlich, das Höchstalter wissen wir nicht. Also wir wissen, dass es gibt noch Tiere, die damals mit den ersten Importen nach Europa gekommen sind, die noch leben. Also man geht davon aus, dass sie auf jeden Fall über 20, 30 Jahre alt werden können. Ende offen. Das wird sich dann noch zeigen. Und ja, die Art lässt sich auch im Aquaterrarium vermehren. Also es gibt tatsächlich einige Züchter in Deutschland und in Europa, die Art auch seit mehreren Jahrzehnten erfolgreich nachzüchten. Also die wurde so Mitte der 80er das erste Mal eingeführt und kann, wenn man weiß, wie es geht, tatsächlich sehr erfolgreich gezüchtet werden.
Wie viele Jungtiere bekommen die?
Im Durchschnitt 7, so 2 bis 14 ungefähr.
Ja, ist eigentlich jetzt schon so ziemlich alles, was ich jetzt erstmal wissen wollte. Ja, dann bedanke ich mich bei Lukas für die Möglichkeit und bei Mona, dass sie die Fragen so nett beantwortet hat, und gebe mal zurück an Lukas.
Ja, also ich bedanke mich auch bei der Mona und natürlich auch bei dem Stefan für die tollen Fragen, und es ist ein sehr interessantes Thema. Falls ihr dazu natürlich noch mehr erfahren wollt, könnt ihr das natürlich unter www.mai-fisch.org erfahren. Wir hören uns nächsten Samstag wieder. Danke und tschüss, euer Lukas.